Ja, allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und wir haben heute Abend ein schönes Thema, ein schwieriges Thema. Den Heiligen Geist, der uns bewegt. Aber ich fange mal ganz anders an. Das ist ein Professor, der soll seine Philosophieklasse unterrichten. Und hat einige Gegenstände da mit sich. Und als der Unterricht beginnt, dann nimmt er wortlos einen sehr großen Blumentopf und beginnt den mit Golfbällen zu füllen. Er fragt die Studenten, ob der Topf nun voll ist. Die bejahen das. Dann nimmt der Professor ein Behältnis mit Kieselsteinen und schüttelt diese in den Topf. Er bewegt den Topf sachte und die Kieselsteine rollen in die Leerräume zwischen den Bällen. Dann fragte die Studenten wiederum, ob der Topf voll ist. Sie bejahen es, wiederum. Als nächstes nimmt der Professor eine Dose mit Sand und schüttet diese in den Topf. Natürlich füllt der Sand auch den kleinsten verbleibenden Freiraum aus. Und er fragt nun wiederum, ist der Topf nun voll? Und die Studenten antworten einstimmig, ja. Dann holt der Professor zwei Dosen Bier unter dem Tisch hervor und schüttet den ganzen Inhalt in den Topf und füllt somit auch den letzten Freiraum zwischen den Sandkörnern aus. Die Studenten lachen. Nun, sagt der Professor, als das Lachen langsam nachließ, ich möchte, dass Sie den Topf als die Repräsentation Ihres Lebens ansehen. Die Golfbälle. Das sind die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben. Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ihre Freunde. Ja, die bevorzugten, die leidenschaftlichen Aspekte ihres Lebens, wenn die verloren gingen, dann würden ihnen vieles fehlen. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben. Arbeit, Haus, Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten. Falls sie den Sand zuerst in den Topf geben, fährt der Professor fort, hat es weder Platz für die Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für ihr Leben. Wenn Sie all Ihre Zeit investieren für Kleinigkeiten und Energie, dann werden Sie nie Platz für die wichtigen Dinge haben. Achten Sie auf die Dinge, die Ihr Glück gefährden. Führen Sie Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen oder andere Pflichten zu erledigen. Achten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Setzen Sie Ihre Prioritäten, der Rest ist nur Sand. Einer der Studenten hob die Hand und wollte wissen, was denn das Bier repräsentieren sollte. Da schmunzelte der Professor. Ich bin froh, dass Sie das fragen. Es ist dafür da, Ihnen zu zeigen, dass egal wie schwierig das Leben auch manchmal sein mag, es immer noch Platz hat für ein, zwei Bier. Ja, oder für die Antialkoholiker unter uns, für eine Cola. Also, es geht also hier um die Golfbälle, die Big Points. Auch uns geht es heute Abend um ein Big Point, den Heiligen Geist. Heiliger Geist und Pfingsten, das hat was miteinander zu tun, ne? Das hängt unmittelbar zusammen. Wo haben Sie denn Pfingsten verbracht? Auf der Autobahn hinter einem VW. Ja, blöder Witz, ne? Also in Schleswig-Holstein habe ich hier mir sagen lassen, hält sich schon lange das Gerücht, dass vor langer Zeit ein gläubiger Pastor aus Dithmarschen seinen ungläubigen Bauern das Pfingstwunder verdeutlichen wollte. Er übergab vor Beginn des Gottesdienstes dem Küster eine lebende weiße Taube und die sollte genau in dem Augenblick von der Empore losfliegen, wenn er am Ende seiner Predigt ausrufen würde, und nun komm, Heiliger Geist. Der Küster war einverstanden. Nach einer mitreißenden Predigt hob der Pastor die Arme zum Himmel und rief laut, nun komm, Heiliger Geist. Da kam nichts, er tat sich nichts. Noch einmal rief er und noch einmal tat sich wiederum nichts. Ein letztes Mal flehte er und da ertönte die leise Stimme des Küsters von der Empore, Herr Pastor, den Heiligen Geist hat die Katfreten. Hat jeder verstanden? Herr Pastor, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Ja, da ist viel Wahres dran. 60% der Deutschen wissen nicht mehr, was Pfingsten gefeiert wird. Und einige meinten, wenn überhaupt, müsste man nicht von der Dreieinigkeit sprechen, sondern nur von der Zweieinigkeit. Denn mit dem Heiligen Geist können die wenigsten etwas anfangen. Und Zweieinigkeit, Gott Vater und Jesus, der Sohn, da kann man doch was mit werden. Und dabei brauchen wir den Heiligen Geist dringend, um die Bibel zu verstehen, um vollmächtig zu beten und die Beziehung zu Gott zu haben. Früher war ich immer furchtbar aufgeregt, ärgerlich, wenn ich bei Beerdigung das Evangelium gepredigt hatte und die Leute scheint es einfach nicht verstanden hatten, worum es ging. Und wenn ich dann mal irgendeinen traf von den Angehörigen, hörte ich dann, wie Sie so schön gesagt haben, Herr Pastor, die Zeit heilt alle Wunden. Natürlich habe ich das nicht gesagt, natürlich würde ich so etwas nie sagen, denn wenn wir von einem reden, der heilt, dann reden wir von Christus und nicht von der Zeit. Ich war dann immer ganz verdattert und habe mich dann gefragt, hast du das auch deutlich genug ausgesprochen? Wieso kommt es einfach nicht an? Wieso denken sich die Leute so ein Mist aus? Aber es ist mehr als nur eine Frage der Kommunikation. Das auch. Früher habe ich immer geglaubt, die Leute wollen nicht verstehen. Heute weiß ich, sie können nicht verstehen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, so hat Luther übersetzt, ein Unsinn, eine Dummheit ersten Ranges. Und Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus in der Erklärung zum dritten Artikel, denn das ist der dritte Artikel, der erste Artikel geht um Gott den Vater, der zweite Artikel geht um Gott den Sohn, der dritte Artikel geht um Gott den Heiligen Geist. Hat Luther gesagt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Ja, das ist genau die Erfahrung, von der die Christen dann berichten, wenn einer zum Glauben gekommen ist. Wir können uns den Glauben nicht selbst machen. Er ist immer ein Geschenk. Und ist der Heilige Geist schon immer am Wirken, da hat er uns vorbereitet für die Stimme Gottes, für das Evangelium, dass wir es aufnehmen können. Aber der natürliche Mensch, der normale Mensch, so wie wir geboren sind, so wie wir auf diese Erde kommen, ist völlig unfähig von sich aus irgendetwas zu verstehen vom Reich Gottes, irgendetwas vom Heiligen Geist zu verstehen. Wir sind falsch programmiert. Hört nicht jeder gerne, aber ich bleibe dabei. Das ist die Aussage der Bibel. Wir sind falsch programmiert. Das ist die vernichtende Analyse der Bibel. Wir haben den falschen Geist. Und ich glaube nicht, dass ich das belegen muss. Schlagt nur einmal die Tageszeitung auf, dann liest ihr Tag für Tag neu, welcher Geist diese Erde regiert. Und jeder, der auf diese Erde kommt, hat diesen falschen Geist. Nehmen wir irgendeinen Menschen, schön gebaut, alles da, Grips und Verstand und Intellekt und Herz und Gefühl, so richtig ein Mensch aus dem Bilderbuch Gottes, eigentlich einer, der ganz zufrieden sein könnte mit sich, aber er hat den falschen Geist. Eines Abends, wir waren irgendwo in einem Ferienhaus, gingen auf einmal alle Lichter aus. Ich suchte natürlich nach der Ursache und stellte fest, dass der Kühlschrank auf Frieren eingestellt war, aber er taute ab. Der Fernsehapparat war eingeschaltet, aber er gab kein Bild. Die Lichtschalter standen auf an, aber es gab kein Licht. Und plötzlich floss der Strom wieder durch die Leitung, der Kühlschrank fing an zu summen, der Fernsehapparat lief weiter, das Licht erhellte das Haus. Was war passiert? Schlicht und einfach, der Strom war wieder da. Ein Mensch ohne den Geist Gottes hat keine Verbindung mit Gott. Da gehen bei ihm alle Lichter aus. Und wenn du den Geist Gottes ernsthaft bittest, ernsthaft, ernsthaft in dein Leben zu kommen. Dann kommt er mit seiner Fülle zu dir und ich könnte mir denken, dass der eine oder andere Ängste dabei hat. Denn wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann bleibt nichts beim Alten. Der Heilige Geist geht raus, aber der falsche Geist ist uns so vertraut. Den kennen wir so gut, den hat man so lieb gewonnen und steht mit ihm auf Du und Du. Und nun kommt der Heilige Geist und bringt etwas völlig Neues. Natürlich bringt das was? Unruhe. Da werden Gewohnheiten auf einmal geändert. Da wird man erfüllt von einer neuen Zielrichtung, mit Liebe zu den anderen und mit Liebe zu Gott. Das ist nicht unbedingt das, was unserer Bequemlichkeit und unserem 0815-Christentum passt. Aber so passiert das. Vor einiger Zeit war ich in China. Ich war der Vorsitzende des Aufsichtsrats beim ERF und da wollten wir mal einmal gucken, wie denn eigentlich unsere Sendung, die wir nach China reinsandten, von Taiwan aus, ankam und was die so bewirkten. Denn da war es üblich in China, da kam jemand zum Glauben und nach 14 Tagen sagte man ihm, du glaubst schon 14 Tage, jetzt bist du der Gemeindeleiter. Oh, das ist nicht unbedingt mein Gemeindeaufbauprogramm, aber sowas gab es alles. Und daraufhin haben wir immer Sendungen gemacht, die den Leuten helfen sollten, vernünftige Leiter zu werden. Es gibt Christen in China und die Geschichten, die ich da erlebt habe, das wäre einen ganz eigenen Abend wert. Aber wir reden ja heute über den Heiligen Geist. Es sollen jetzt gerade ca. 90 Millionen sein. Genau weiß das keiner, denn die kommunistische Partei tut alles, was sie kann, dass ja keiner erfährt, wie viele Christen es schon gibt. Und die Christen, es hat seinen Grund, dass da so viele Christen geworden sind. Dieses explosionsartige Wachstum der Gemeinden, die waren schwach, die haben sich verfolgen lassen. Die haben nicht mit anderen Religionen gebetet und so getan, als wären das nur verschiedene Wege zu Gott. Die haben genau gewusst, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Dafür haben sie sich verhaften lassen, ins Gefängnis werfen lassen, ins Arbeitslager stecken lassen, foltern und ermorden lassen. Sie waren so schwach und sind es nach wie vor. Und trotzdem wollen sie jetzt in den nächsten Jahren 100.000 Missionare in andere Länder schicken. Sie sagen, was soll uns denn passieren? Das Schlimmste haben wir hinter uns. Tja. Also, diese große Liebe, die kann nur der Heilige Geist bei uns bewirken. Aber die brauchen wir dringend. Die brauchen auch wir hier in unserem satten Europa. Natürlich. Natürlich brauchen wir diese Liebe. Ich erzähle zum Thema Liebe eine Geschichte, die der Jugendevangelist Theo Lehmann einmal gebracht hat. Da sagt er, wenn junge Leute das Wort Liebe hören, dann denken sie natürlich gleich an ihre Freundin oder ihren Freund und es wird ihnen ganz weich in den Knien. Und dieses Gefühl kennt jeder in seinem Leben, der sich schon einmal verliebt hat. Aber das Gefährliche am Verliebtsein ist nicht, dass einem in den Knien weich wird, sondern im Gehirn. Gott sollen wir lieben, mit all unserem Denken, mit unserem ganzen Verstand. Als Verliebte sind wir oft nicht bei Verstand. Und um niemand zu nahe zu treten, will ich das am Beispiel der Regenwürmer klar machen. Da ist zum Beispiel ein Regenwurm, der ist wahnsinnig verliebt in eine Regenwürmin. Aber die ist etwas spröde. Und dann macht ihr dieser Regenwurm einen Heiratsantrag und sagt, wenn du nicht Ja sagst, werfe ich mich vor das nächste Huhn. Ja, so reden Leute, die wahnsinnig verliebt sind. Aber du sollst Gott nicht lieben wie ein Wahnsinniger, sondern mit Verstand. Und die Liebe, von der Jesus redet, die macht nicht wahnsinnig oder sentimental, sondern die gibt einen ganz klaren Blick. Theo Lehmann. Und deshalb ist Liebe nichts Weichliches oder Schwächliches, nicht nur ein Gefühl. Am Kreuz sehen wir, was Liebe ist, da, wo Jesus sein Leben für uns lässt. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn wir da vom Heiligen Geist sprechen. Wir sehen das Kreuz, wir sehen Jesus. Wir haben vielleicht schon Erfahrungen im Glauben gemacht. Und dann sind wir wieder weg. Oder müssen wieder in eine neue Therapie. Ja, was ist denn da nun mit der Liebe? Der Heilige Geist will uns diese Liebe schenken. Und der gesamte alte Mensch, der natürliche Mensch, soll erneuert werden, soll neu werden, ganz neu werden. Versteht ihr das? Neu. Das ist nicht das Alte, so fromm angetüncht, neu. Da fährt ein Missionar mit einem Fahrer, der getauft war, und dann sagt der Fahrer, auch das Auto hat seine Gleichnisse. Woran denkst du? Und dann sagt er, es gibt Christen, die benutzen den Glauben wie ein Ersatzrad. Wenn in ihrem Leben ein Unglück kommt, dann denken sie, jetzt muss mir mein Glaube helfen. Ja, und was meinst du, was soll der Glaube sein? Na, das Lenkrad war die Antwort. Das Lenkrad soll das sein. Also, ich habe euch noch was mitgebracht. Das gehört eigentlich zu meinen Kinderpredigten. Aber ihr seid ja schon so erwachsen und so groß, deshalb könnt ihr das sicherlich auch so verstehen. Ich habe hier ein Stück Eisen. Ne? Könnt ihr sehen, dieses Stück Eisen? Jeder sieht das, ja? Das habe ich in der Hand und lege es hier auf den Tisch. Und nun schlage ich, ihr seht den Hammer, ja? Klar, natürlich seht ihr den Hammer. Hau ich mit dem Hammer immer auf das Eisen. Was ändert sich denn, wenn ich jetzt eine halbe Stunde geschlagen habe? Das machen wir jetzt vorsichtshalber nicht, ne? Die halbe Stunde. Wenn ich eine halbe Stunde jetzt geschlagen habe, was ist denn hier mit dem Eisen geworden? Nichts. Nichts ist geblieben, wie es war. Wie kann man das denn ändern? Man muss dieses Eisen erhitzen. Nicht nur ein bisschen warm machen, sondern man muss eine richtige Glut sein. Deshalb legt man dieses Stück Eisen ins Feuer, rotglühend, bis es butterweich ist. Und dann kann ich da mit dem Hammer raufhauen und kann es so formen, wie ich das will. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist wie so ein Feuer, das unseren Charakter formt und ändert, da wo es notwendig ist. Er durchglüht alles. Und wir sind das Eisen. Manchmal hart und so spröde. Und wenn das Feuer des Heiligen Geistes uns erfasst, dann kann, wenn ihr wollt, Gott ist der Schmied, dann kann uns Gott so formen, wie er uns haben will. Allerdings, einen großen Unterschied gibt es dabei. Er haut nicht mit dem Hammer drauf. Das macht er bei uns nicht, sondern er formt liebevoll. Das Ganze ist nur ein Bild für das, was der Heilige Geist macht, wenn er als Feuer in unser Leben kommt. Ja, das war so mein erster Punkt zum Heiligen Geist. Der zweite Punkt heißt, Gottes Geist, der Heilige Geist ist Gottes Geist. Wenn einer das so hört, denkt er, ach, irgendein Gespenst, irgendein Flattermann, können wir nicht genau greifen. Nein, der Heilige Geist ist Gott in Person. Ein Gott und trotzdem drei verschiedene Personen. Und nun mache ich den Versuch, euch das Unmögliche zu erklären. Ich muss euch gestehen, ich habe es auch nicht verstanden. Das hat noch nie einer verstanden. Wie kann man die Dreieinigkeit verstehen? Aber ich versuche es trotzdem mal. Ja? Mathematisch schaut das ja nicht hin. 3 ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. So sagt es die Bibel. Ja, die Mathematik sagt 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Wer hat denn nun recht? Die Muslime sagen sowieso, ihr spinnt doch mit Dreieinigkeit. Es ist nur ein Gott, Allah und Punkt. Und dann werfen sie uns vor, dass wir sogar drei Götter anbeten. Und die Zeugen Jehovas, die bestreiten das alles sowieso und behaupten dann, das hält vor der Bibel sowieso nicht stand. Natürlich hält das vor der Bibel stand. Natürlich predige ich nur über das, was ich auch in der Bibel finde und damit auch belegen kann. Und wenn ich versuche, mit einem Bild darzustellen, wie Gottes Geist selbst Gottes Person ist, dann kann ich das nur in Bildern tun, in schwachen Bildern. Also, versteht bitte jetzt die schwache Bild. Das ist so, dass die Sonne, das sind die Strahlen, die Sonnenstrahlen und die Wirkung. Dreierlei, ne? Das ist die Quelle, die Strahlen sind die Übermittler und die Wirkung. Wärme, Blühen, Gedeihen, Wachstum. Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich. Ich bin Vater als Quelle, mein Sohn der Übermittler und der Verursacher, der Heilige Geist, die drei Personen in eins. Oder nehmen wir die Naturwissenschaften. Jetzt so ganz verschiedene Formen. Hypostasen, sagen die Fachleute. Hypostasen, Wasser, Eis, Dampf. Also flüssig, fest oder gasförmig. Alles verstanden? Na gut. Freie Auswahl. Bilder nicht mehr. Verstehen werden wir davon gar nichts, wieso Gott Vater und Sohn und Heiliger Geist eins ist und wir einen dreieinigen Gott haben. Aber ihr seht, man kann mit verschiedenen Methoden was Falsches rauskriegen. Ich kann mich mit einem Taschenrechner vor einen Blütenbaum legen und das Addieren beginnen. Ein Stamm, 40 Zweige, 10.000 Blätter. Aber von der Natur hat man noch nichts begriffen. Ein Taschenrechner kann eben die Pracht nicht einfach begreifen. Man kann sich mit einem Lärmmesser in ein Symphoniekonzert begeben und die Lautstärke messen. 20 Phon, 50 Phon, 80 Phon. Man hat einen Zettel voller Zahlen, aber von der Musik hat man nichts mitbekommen. Ein Lärmmesser fasst die Musik nicht. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht mit dem Rechner erschließen und dazu gehört auch die Dreieinigkeit. Man kann sich mit seiner Vernunft über Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist hermachen und Zahlenspiele anfangen, aber von der Gottheit Gottes hat man keine Ahnung. Die Vernunft fasst die Trinität, also die Dreieinigkeit nicht. Konsequenz heißt also, lasst uns jetzt hier keine Trinitätslehre rekapitulieren. Martin Luther hat gesagt, die ganze Mathematik ist tapfer mit ans Kreuz geschlagen, wenn es um Gott geht. Und deshalb üben wir hier nicht irgendeinen Lehrsatz der Dreieinigkeit. Und mit Algebra und Geometrie ist Gott sowieso nicht zu packen. Lasst uns lieber den dreieinigen Gott proklamieren, so wie man einen Sieg proklamiert. Und wenn wir ihn anbeten, dann wird man erfahren, dass Gott unser Vater ist. Dass Jesus unser Retter und Freund ist und Bruder. Und der Heilige Geist der Schöpfer unseres neuen Lebens ist, der Tröster, der Aufrichter, der Richter, der uns weiterbringt und der sich viel, viel Mühe um uns macht. Also, mit dem Taschenrechner und der Vernunft kommt man Gott nicht auf die Spur. Aber im Gebet, da kommt man ihm sehr schnell auf die Spur. Und damit bin ich beim dritten Teil. Gottes Geist, das ist der Geist der Gemeinde Jesu. Pfingsten ist bekanntlich der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Und nun spitzt sich das alles zu. Ja, was nützt es dem Kranken, wenn ein neues Medikament erfunden wird? Da muss der Erfinder erstmal ein Werk haben, der dieses Medikament massenweise herstellt. Da muss er ein Verteilsystem haben, durch den es weltweit verbreitet werden kann. Erfindung, Herstellung, Apotheken, ohne diese dreigliedrige Kette gibt es keine Heilmittel. Und so ähnlich ist es auch bei der Dreieinigkeit. Gott Vater ist der Erfinder, der Grund alles Heils, alles Erbarmens, der Sohn ist der Hersteller. Und spätestens als er am Kreuz rief, es ist vollbracht, ist die Heilsmedizin hergestellt, Wirklichkeit geworden und der Geist Gottes ist der Verteiler. Dieser Geist Gottes hat Apotheken gebaut, Heilsstationen für die Welt. Und diese Heilstation ist die Gemeinde Jesu. Und nun bekommt man in den meisten Apotheken Medikamente nur auf Rezept. Und da hängt ja ein großes Problem. Denn die Apotheker Gottes müssten eigentlich die Ausgabe verweigern, wenn der Empfänger nicht wirklich bei Gott in Behandlung ist. Ja, ihr merkt's, ne? Ihr merkt's. Der Geist Gottes hat sich gebunden, auch außerhalb der Kirche. Und das ist ein alter Satz der Theologiegeschichte. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Außerhalb der Gemeinde Jesu gibt es kein Heil. Das Rezept ist also nicht ein Taufschein oder Konfirmationsschein, sondern der Glaube an Jesus Christus. Und wer bei ihm in Behandlung ist, der findet auch das Heil. Der findet auch die Heilsmedizin, die der Heilige Geist verteilt über seine Heilsstationen. Das Problem, das wir heute haben, das ist, dass auch in der Gemeinde Jesu aus diesen Heilsstationen, aus den Apotheken, längst Drogerien geworden sind oder Parfümerien. Und dass es gar nicht mehr um eine Heilsmedizin geht, die wirklich zum Leben verhilft, sondern nur um irgendein Parfum, sodass die Leute herausgehen und den Geruch von Gnade und Liebe Gottes in den Kleidern haben. Und dann denkt man schon, man hat das ganze Heil ergriffen. Und das ist alles falsch. Wer die Vergebung seiner Sünden haben will, der muss sich auch auf die Behandlung einlassen. Deshalb brauchen wir die Heilsstationen. Echt erkennbar. Ihr wisst, was das für uns als Christen, die sich jetzt zu Jesus bekennen, bedeutet. Wir müssen erkennbar sein als Christen. Die Gnade gibt es ja umsonst, also ist ja auch billig. Nee, sie ist überhaupt nicht billig. Dafür hat Jesus am Kreuz geblutet, geschrien vor Schmerzen und ist für uns in die Hölle gefahren. Und im Dutzendverfahren stellen wir uns die Rezepte selbst aus. Der Geist der Gemeinde Jesu stellt uns in diesen Heilstationen, in den Apotheken Gottes, an den Platz, wo wir hingehören. Und hat jeder seine Aufgabe. Jeder. William Temple hat gesagt, die Gemeinde Jesu ist die einzige Vereinigung in der Welt, die zum Wohl ihrer Nichtmitglieder besteht. Gut, ne? Wir kommen ja nicht zusammen hier zu unserem eigenen Wohl. Obwohl es etwas Herrliches ist, Gott anbeten zu dürfen. Ein Vorrecht, dass der Himmel offen steht. Dass wir Frieden haben dürfen mit Gott. Und dass er uns heute wieder sein Wort schenkt. Dass sein Geist unmittelbar in unser Herz hinein will. Und auch das Vorrecht, das weiterzugeben, Verteilstation zu sein. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der Heilige Geist spürbar in unserem Leben ist und auftaucht. Und dass er uns durchglüht mit dem Feuer seiner Liebe. Mit dem Feuer, davon sprach ich ja eben schon, dem Feuer seiner Liebe. Die Angst macht feige. Und wer will schon feige sein? Ich auch nicht. Aber, wir kennen dies aber, wie viel Menschenfurcht ist da. Wie viel Angst, das Evangelium einfach so weiterzusagen. Und dabei kann ich euch nur sagen, wenn ihr es tut und einfach weiter sagt, dann werdet ihr merken, wie schön das ist und wie großartig das ist, wenn man das Evangelium von Jesus weitersagt. In Taiwan gibt es immer zu Neujahr eine ganz besondere Zeremonie mit der Statue des Küchengottes. Ja, muss man sich erstmal gerade dran gewöhnen, Küchengott. Chinesen glauben, dass dieser Küchengott einmal im Jahr zum Obergott, dem Jadekaiser, geht, um Bericht zu erstatten. Und was der Küchengott dann dem Himmelskönig erzählt, das entscheidet über das Schicksal der Familie im nächsten Jahr. Bevor der Kurier des Jadezaren zu seiner Reise aufbricht, dann werden ihm Süßigkeiten, Geistergeld, Papierpferdchen zur Erleichterung der langen Reise angeboten. Und dann kommt der Clou. Weil man ja nicht in Teufels Küche kommen will, bestreicht die Familie die Lippen des Küchengottes mit Malzzucker, Honig und Marmelade. Denn nun können bei diesem Bericht nur noch süße Worte über die Lippen gehen. Schön, ne? Ja, so einen Gott müsste man haben, wenn es ihn denn so gäbe. Gibt's aber nicht. Überhaupt nicht. Und so ein menschenerdachtes und menschengemachtes Götzenbild kann man nur manipulieren. Aber wir brauchen Jesus. Nichts Süßes, um den Mund zu schmieren. Überhaupt nicht. Gott sei Dank. Und als er am Kreuz hing und gerufen hat, es ist vollbracht, Da war wirklich alles vollbracht. Da war die Sache klar für uns. Gott sei Dank, dass wir uns auf ihn verlassen dürfen. Und Gott sei Dank, dass sein Heiliger Geist uns mit ihm zusammengebracht hat. Ich kann gar nicht genug dafür danken. Zum Schluss noch eine ganz kurze Geschichte. Ein Pastor trifft einen kleinen Jungen, der weint bitterlich. Warum weinst du denn?
Mein Hund ist gerade gestorben.
Der Pastor versucht zu trösten. Ach, dein Hund ist jetzt beim lieben Gott. Der Junge ganz überrascht. Was soll denn der liebe Gott mit einem toten Hund? Tja, recht hat er, der Junge. Irgendwie falsch getröstet. Du darfst dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Du darfst auf die Golfbälle achten. Erinnert ihr euch an die Golfbälle? Gott ist für dich. Er greift in dein Leben ein. Jetzt? Jetzt ist die große Chance da. Und ich lade euch ein, zu einem Gebet nach vorne zu kommen, hier vorne einfach hin, unter das Kreuz. Und dann zu antworten auf diese Einladung, die Gott mit uns tut, die er an uns ausspricht. Und ich will das mal vorlesen gerade, was das heißt. Können wir es auch an die Wand schmeißen, das Gebet. Gottes Einladung an uns und dann antworten wir. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und nun lade ich dich ein. Du weißt selbst, wenn Gott dein Herz angerührt hat, das brauche ich dir nicht einzureden. Zum Glück nicht. Du weißt es selbst. Und wenn Gott dich angerührt hat und du spürst in deinem Herzen, du solltest ihm antworten, du sollst ihm Antwort geben mit diesem Gebet, dann kommst du einfach hier nach vorne und dann beten wir das gleich zusammen, Satz für Satz. Ich bete immer einen Satz vor und dann betest du den anderen denselben Satz nach. Und ich möchte euch andere alle bitten, die jetzt nicht nach vorne kommen, ich gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt alle nach vorne kommt, sondern das werden ja höchstens einige sein, aber dann steht ihr andere noch bitte auf und macht es unseren Leuten leichter, die nach vorne kommen wollen. So, und nun kommt, wir singen dabei ein Lied.